wenn du ständig mit dieser Angst leben musst, dass jederzeit die Kriminalpolizei vor der Tür stehen kann und sagen kann, pack jetzt deine Sachen, ihr werdet jetzt abgeschoben. Natürlich überlegst du, wie kann man dem auch entgehen.
Diese Angst begleitete Daniel sehr lange. Er kam als staatenloser Mensch nach Deutschland und lebte hier mit seiner Familie 16 Jahre lang mit dem Status ungeklärter Herkunft. Wir haben seinen Namen geändert, weil er lieber anonym bleiben möchte. So wie ihm geht es in Deutschland vielen. Vor etwas über einem Monat hat uns diese Nachricht geschockt. Ein Mann hat mit einem Messer in einem Zug bei Brockstedt zwei Menschen getötet und weitere verletzt. Laut Medienberichten ist er staatenloser Palästinenser. Schnell wurden Stimmen laut, die eine erleichterte Abschiebung von straffälligen Geflüchteten fordern. Aber wohin kann man jemanden abschieben, der keinen Staat hat? Wieso sind Menschen überhaupt staatenlos und was bedeutet das für sie, wenn sie in Deutschland sind? Ich bin Till Antonio Wiesbeck und diese Fragen möchte ich in unserer aktuellen Folge der Fußnoten klären. Dafür habe ich unter anderem mit Rechtsexpertinnen verschiedener NGOs und Betroffenen gesprochen.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von N94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Am 25. Januar war es, dass ein Mann in einem Zug zwischen Hamburg und Kiel mit einem Messer zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt hat. Obwohl die meisten Medien berichten, er sei staatenloser Palästinenser, ist sein Status unklar. Er selbst hatte sich bei seiner Einreise in Deutschland laut des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, aber als staatenloser Palästinenser vorgestellt. Es ist außerdem bekannt, dass der mutmaßliche Täter in der Vergangenheit schon wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden war. Schon fordert zum Beispiel Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, CDU, ausländische StraftäterInnen schneller abzuschieben. Warum ist das in diesem Fall nicht passiert? Wiebke Judith ist die rechtspolitische Sprecherin der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Laut ihr können Geflüchtete auch dann nicht einfach abgeschoben werden, wenn sie Straftaten begangen haben.
Hierbei müssen eben sehr viele Sachen geprüft werden. Ja, also es muss sichergestellt werden, dass der Person keine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung drohen, dass sie nicht verelendet in dem Land, in das sie abgeschoben werden soll. Und häufig wird dann angenommen, ja, da wurden ja nur Straftäterinnen abgeschoben, was zum einen gar nicht stimmt. Zum anderen aber ist das einfach nicht der entscheidende Punkt aus menschenrechtlicher Sicht, weil die Frage ist, sind die Menschen in dem Land sicher?
Anders gesagt, auch StraftäterInnen sind Menschen und haben gewisse Rechte. Wenn einem Menschen in seinem Herkunftsland zum Beispiel Folter und Tod drohen, darf er auch dann nicht dorthin geschickt werden, wenn er Straftaten begangen hat. Es gilt ein Abschiebungsverbot. Bei staatenlosen Menschen ist die Situation noch komplizierter. Denn ein Mensch kann nur in einen Staat abgeschoben werden, der auch bereit ist, ihn aufzunehmen. Und wenn ein Mensch keine Staatsangehörigkeit besitzt, lässt sich ein solcher Staat schwer finden. Palästinensische Menschen gelten in Deutschland oft als staatenlos oder ungeklärter Herkunft, da die Bundesregierung Palästina nicht als Staat anerkennt. Das liegt vor allem daran, dass sie eine von israelischer und palästinensischer Seite verhandelte Zwei-Staaten-Lösung anstrebt. Die Einigung der beiden Parteien ist für sie dabei Bedingung für die Anerkennung Palästinas als Staat. Manche PalästinenserInnen haben einen Pass von der palästinensischen Autonomiebehörde. Doch auch damit bleibt eine Abschiebung in die palästinensischen Gebiete schwierig. Dazu sagt Vera Hanewinkel vom Institut für Migrationsforschung der Universität Osnabrück.
Jetzt gibt es Gerichtsurteile, die sagen, also es kann durchaus auch in die palästinensischen Autonomiegebiete abgeschoben werden. Und es gilt eben auch für sogenannte staatenlose Personen. Aber natürlich in der Praxis ist es dann einfach eine Hürde, weil eben, wie gesagt, dann die Behörden vor Ort dann auch zustimmen müssen. In Teilen muss auch Israel dem Ganzen noch zustimmen.
Grundsätzlich ist es also möglich, in die palästinensischen Gebiete abzuschieben, obwohl Deutschland Palästina nicht als Staat anerkennt. Denn sie gelten als Gebietskörperschaften im Sinne der EU, die laut Aufenthaltsgesetz zum Zweck einer Abschiebungsandrohung mit Staaten gleichgestellt sind. Schwierig ist es vor allem, die Zustimmung der Behörden vor Ort zu erhalten. Sie akzeptieren Menschen nur unter bestimmten Bedingungen als PalästinenserInnen.
Als Staatsangehörige kommen da im Prinzip nur Menschen in Frage, die mindestens einen Elternteil haben, der im Gazastreifen oder im Westjordanland lebt und über eine israelische Identitätskarte verfügt.
In der Praxis geschieht es deshalb sehr selten, dass Menschen dorthin abgeschoben werden. Laut einem Artikel in der Welt am Sonntag sind in den Jahren 2021 und 22 nach Kenntnis der Bundesregierung keine Personen in die palästinensischen Autonomiegebiete abgeschoben worden. Noch schwieriger ist es mit Menschen ungeklärter Herkunft. Hier ist kein Staat bekannt, in den sie geschickt werden könnten. Daniel und seine Familie hatten 16 Jahre lang den Status ungeklärte Herkunft. Denn als der damals 5-Jährige mit seinen Eltern und seiner Schwester vor 30 Jahren Armenien verließ und nach Deutschland kam, besaßen sie keine gültige Staatsangehörigkeit. 16 Jahre lang waren sie nur geduldet, ohne Aufenthaltsrecht und überwiegend ohne Arbeitserlaubnis. 16 Jahre lang kamen sie in Notunterkünften unter und mussten ständig mit der Angst leben, abgeschoben zu werden. Die Nachricht der Messerattacke hat ihn geschockt. Dass jetzt wieder eine allgemeine Debatte über die Abschiebung von straffälligen Geflüchteten geführt wird, versteht er aber nicht. Er findet, dass sie am eigentlichen Problem vorbeigeht.
Klar, die Tat verurteile ich natürlich auch. Sowas darf nicht passieren und sollte auch nicht. Ne? Aber bevor wir jetzt anfangen, pauschal über Abschiebungen zu reden, ne, muss man vielleicht auch immer darüber reden, was steckt dahinter? Was sind die, ne? Wer sind die Menschen und so weiter? Was haben die durchgemacht?
Auch Wiebke Judith von ProAsyl findet, dass die Abschiebungsdebatte von anderen wichtigen Themen wie psychologischer Betreuung von Geflüchteten ablenkt. Sie sieht darin Methode.
Wir haben eben auch in den letzten Jahren erlebt, dass mit der auch aus unserer Sicht oft bewusst herbeigeführten Debatte über Abschiebung von, ich setze mal in Anführungszeichen, Straftäterinnen, weil wir kennen eben auch Fälle, wo man wirklich von, naja, halt zu oft ohne Fahrticket gefahren spricht, ja. Das ist eben eine sehr große Spannbreite bei dem Begriff. Aber dass solche Debatten eben auch genutzt werden, um Abschiebungen zu rechtfertigen, die sonst in der Bevölkerung nie akzeptiert werden würden, wie zum Beispiel nach Afghanistan.
Daniels Eltern hatten viele Gründe für ihre Entscheidung, 1993 nach Deutschland zu gehen. Einige Jahre zuvor hatte ein schweres Erdbeben die Region erschüttert. Mindestens 25.000 Menschen verloren damals ihr Leben. Während des Zerfalls der Sowjetunion erklärte Armenien 1991 seine Unabhängigkeit. Zu der Zeit herrschte auch Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Dieser ist auch heute noch aktuell. Daniel und seine Familie waren nicht direkt betroffen, spürten aber die Auswirkungen. Er erzählt, dass es nicht genug zu essen gegeben hat und auch die medizinische Versorgung sehr mangelhaft gewesen ist. Obwohl er erst 5 war, erinnert Daniel sich an die schwierige Situation damals.
Ich erinnere mich noch, und meine Eltern erzählen das auch immer wieder und oft, dass wir im Winter 1 Stunde Strom hatten und das meist nachts zwischen 2 und 3, und dann musste man immer schauen, dass man wach bleibt und man derzeit irgendwie Sachen einkochen konnte und so weiter.
Außerdem sei sein Vater damals politisch in der Opposition aktiv gewesen. Seine Familie sei deshalb auch bedroht worden. Als sie dann in Deutschland ankamen und Asyl beantragten, seien sie ohne gültige Staatsangehörigkeit gewesen. Daniels Eltern haben noch sowjetische Pässe gehabt. Er und seine Schwester konnten sich nur mit ihren Geburtsurkunden ausweisen, erzählt er. Auch die armenischen Behörden in Deutschland konnten oder wollten ihnen laut Daniel ihre Staatsbürgerschaft nicht bestätigen. So wie ihm und seiner Familie geht es vielen. Laut UNHCR waren 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion noch über 600.000 frühere sowjetische Bürger staatenlos. Vera Hanewinkel erklärt, dass es nach dem Zerfall von großen Staatsgebilden, sie nennt auch Jugoslawien als Beispiel, vielen nicht gelang, die Staatsangehörigkeit eines der Nachfolgestaaten zu erhalten. Daniel erzählt, seiner Familie ist in Deutschland dann der Status ungeklärte Herkunft verliehen worden und sie alle sind in der Duldung gelandet. Bei einer Duldung wird die Abschiebung von Menschen, die nach behördlicher Ansicht ausreisepflichtig sind, vorübergehend ausgesetzt. Im Fall von Daniel und seiner Familie, weil es praktisch nicht möglich war, sie abzuschieben. Es gab keinen Zielstaat, der sie aufgenommen hätte. In der Regel wird eine Duldung für 3 Monate gewährt und muss danach gegebenenfalls erneuert werden. Im Fall von Daniel und seiner Familie dauerte dieser Zustand über 16 Jahre an. Als besonders schlimm während dieser Zeit beschreibt er die ständige Angst vor einer Abschiebung. Sie habe jegliche Perspektive verhindert und es seiner Familie sehr schwer gemacht, sich hier etwas aufzubauen. Er erzählt, wie seine ältere Schwester darunter litt und was die immer drohende Abschiebung für ihn und seine Familie bedeutete.
Diese Unsicherheit bei ihr war das ganz doll auch in der Schule zu merken. Sie hat mir erzählt, war auch immer so der Gedanke, bis zur nächsten Klausur in der Schule oder wie auch immer, so, soll ich das jetzt überhaupt machen? Lohnt sich das jetzt überhaupt für mich? Soll ich mich überhaupt anstrengen? Es kann ja sein, dass ich morgen eh hier weg bin. Ne? Und diese Gedanken hast du auch immer mit größeren Dingen. Also auch wenn du das auf Freunde beziehst, ne? Gehe ich Freundschaftsbeziehungen ein, wo die Gefahr besteht, dass ich diese sehr bald wieder trennen muss und kappen muss. Und das natürlich auch immer mit psychischem Schmerz auch verbunden ist. Ne? Also diese Unsicherheit, die überträgst du auch in deinen Alltag, wie du dich auch verhältst. Ne? Wie du, wir haben gelernt, sehr zurückgezogen auch zu sein. Und ne, so habe ich das zum Beispiel auch von meinen Eltern ganz früh gesagt bekommen. Verhalte dich unauffällig, also bleib im Hintergrund.
Sie hätten trotzdem versucht, sich so gut wie möglich zu integrieren. Ihm sei das gar nicht mal so schwer gefallen. Er erzählt, dass er das Glück gehabt hat, auf eine Grundschule in einem Vorort gegangen und dort von seinen MitschülerInnen auch akzeptiert worden zu sein.
Meine Freunde haben mir auch nie wirklich das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie anders wäre. Kinder sind ja auch nicht so, obwohl ich das natürlich, diese Unterschiede manchmal bemerkt habe.
Unterschiede habe es viele gegeben. Daniels Eltern hätten während der 16-jährigen Duldung nur selten eine Arbeitserlaubnis gehabt. So geht es vielen Menschen, deren Herkunft nicht geklärt ist. Geduldete Menschen können zwar oft nach 3 Monaten mit Zustimmung der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit eine Beschäftigung aufnehmen. Menschen, die zum Beispiel nach Ansicht der Behörden über ihre Staatsangehörigkeit täuschen oder nicht ausreichend zu ihrer Klärung beitragen, sind davon aber ausgenommen. Laut Vera Hanewinkel von der Universität Osnabrück hat sich diese Situation in den letzten Jahren sogar noch verschärft.
Und da ist vor einigen Jahren auch die sogenannte Duldung Light eingeführt worden, also tatsächlich eine Duldung, die explizit nochmal für diese Personengruppe mit ungeklärter Identität gilt. Das bedeutet eben zum Beispiel, dass diese Personen, die über diese geringere Duldung verfügen, nicht arbeiten dürfen. Da gibt es ein Beschäftigungsverbot.
Die Klärung der Herkunft sei dabei in der Regel auch notwendig. Auch wenn sie es nicht wollten, wegen der fehlenden Arbeitserlaubnis sei Daniels Familie gezwungen gewesen, von Sozialhilfe zu leben. Und da fehlt es an Geld für Dinge, die für andere ganz selbstverständlich sind. Diese Unterschiede hätten Daniel als kleines Kind verunsichert.
Ich habe, muss man sagen, vieles wahrgenommen, aber noch nicht einordnen können, vieles nicht verstehen können. Natürlich habe ich aber viele Dinge auch in meinem Alltag gespürt aufgrund dieser Situation, ganz direkt gespürt, ob es jetzt die Wohnsituation war im Vergleich zu meinen Mitschülern und Mitschülerinnen, ob es die finanzielle Situation war, ob es jetzt war, dass meine Freunde regelmäßig Urlaub gemacht haben mit ihren Eltern und sonst irgendwohin geflogen sind und wir im Grunde unseren Kreis nicht verlassen durften.
Probleme, die viele Menschen haben, die in Armut leben. Aufgrund ihrer ungeklärten Herkunft war es Daniels Eltern aber gesetzlich verboten, etwas an ihrer Situation zu ändern. Die Wohnsituation sei dabei besonders schlimm gewesen.
Wir haben in Asylunterkünften, in Heimen gewohnt. Wir haben in Kellerräumen von Privatpersonen gewohnt. Auf 15 Quadratmeter. Also mein Zimmer jetzt ist so groß wie das Zimmer, in dem wir teilweise zu viert gelebt haben.
So war laut Daniel seine Familie also immer von anderen abhängig, hatte nie genug Platz. Ohne Arbeitserlaubnis sei es seinen Eltern auch viel schwerer gefallen, sich zu integrieren. Daniel und seine Familie sind nicht allein. Fast 120.000 Menschen mit anerkannter Staatenlosigkeit oder ungeklärter Herkunft haben sich Ende 2020 laut Ausländerzentralregister in Deutschland aufgehalten. Die UNHCR weiß weltweit von 4,3 Millionen staatenlosen Menschen, geht aber davon aus, dass es in Wirklichkeit 10 bis 15 Millionen sind. Vera Hanewinkel erklärt diese Diskrepanz so.
Bei den UNHCR-Zahlen, den 4,3 Millionen, die Sie genannt haben, das sind sozusagen Zahlen, die auf Daten beruhen, die halt Staaten an UNHCR liefern. Und jetzt muss man sagen, es gibt nur ungefähr 96 Staaten, die tatsächlich sozusagen Statistiken darüber führen, wie viele staatenlose Menschen bzw. Menschen mit dieser ungeklärten Staatsangehörigkeit es auf ihrem Territorium gibt. Und da sind große Staaten, also gerade die bevölkerungsreichsten, China und Indien zum Beispiel, nicht darunter. Dann gibt es in vielen Staaten eben nur ganz rudimentäre Statistiken überhaupt darüber. Und deswegen gibt es eben Schätzungen, dass man dann eben auf 10 bis 15 Millionen Menschen weltweit kommt, die tatsächlich staatenlos sind.
Diese Zahlen schließen Menschen mit ungeklärter Nationalität mit ein. Vera Hanewinkel hält sie für realistischer. Sie beinhalten auch staatenlose PalästinenserInnen. Diese sind in den gesicherten Zahlen der UNHCR nicht enthalten, weil für sie ein eigenes Hilfswerk der Vereinten Nationen, die UNRWA, zuständig ist. Dabei seien aufgrund der Geschichte der Region gerade sie besonders häufig von Staatenlosigkeit betroffen.
Und deswegen sind die Palästinenser auch weltweit eigentlich die größte Gruppe an Staatenlosen. Also es gibt Schätzungen, nach denen 5 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser weltweit staatenlos sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eben 1948/49 im Zuge des ersten israelisch-arabischen Krieges geflüchtet sind, vor allem in andere arabische Länder, zum Beispiel Syrien, Libanon. Und in diesen Ländern aber eben die Staatsangehörigkeit der Länder nicht erhalten können und es gleichzeitig aber auch nicht in den palästinensischen Autonomiegebieten können.
Mohammed Wadi ist so jemand. Er wurde 1980 in Syrien geboren, als Kind einer palästinensischen Familie, die 1948 dorthin kam. Das heißt, er ist seit seiner Geburt palästinensischer Geflüchteter. In Syrien haben palästinensische Geflüchtete viele der Rechte syrischer Staatsangehöriger. Einige fehlen ihnen aber. So dürfen sie zum Beispiel nicht wählen. Viele von ihnen leben in Lagern für Geflüchtete, die von der UNRWA unterstützt werden. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat sich die Situation dort auch für viele PalästinenserInnen verschlechtert. Die UNRWA schätzt, dass seitdem 120.000 von ihnen das Land verlassen haben. Mohammed Wadi lebt seit über 7 Jahren mit seiner Familie in Deutschland. Er war in Syrien als Journalist tätig und hat gegen Assad geschrieben, musste deshalb fliehen, um nicht verhaftet oder getötet zu werden. Während unseres Gesprächs betont er immer wieder sein Alter, 43. Ein erwachsener Mann mit Familie, Kindern. Und trotzdem sein ganzes Leben lang fremdbestimmt. Zuerst in Syrien und jetzt hier in Deutschland. Er teilt seine Gefühle mit mir.
Staatenlos. Das bedeutet leider keine Heimat. Leider. Leider, ja, kann man sagen. Das ist eine traurige Geschichte, weil ich bin, wie ich gesagt, jetzt 43 Jahre alt. Ich habe mein Heimatland nicht gesehen, leider. Ich sehe nur einfach bei Bild, bei Film, bei YouTube, Fernsehen. Aber ich habe nicht gesehen, darf nicht besuchen auch.
Heimat ist ein großes Thema für ihn. Er ist traurig, dass seine für ihn unerreichbar ist. Auch mit anderen Gesprächspartnern habe ich über das Thema Heimat gesprochen. Mit Ahmed zum Beispiel. Er ist vor einigen Jahren aus dem Gazastreifen nach Deutschland gekommen, um dem harten Leben dort zu entfliehen. Seit der Machtübernahme der Hamas vor mehr als 15 Jahren hält Israel eine Blockade des Gazastreifens aufrecht. Menschen und Waren werden nur unter strikten Auflagen rein- und rausgelassen. Viele Menschen sterben bei dem immer wieder aufflammenden Konflikt zwischen der Hamas oder dem islamischen Dschihad und Israel. Laut UNRWA leben von geschätzt 2,1 Millionen Menschen im Gazastreifen 2/3 als Geflüchtete. 80% sind auf internationale Hilfe angewiesen. Ahmed beschreibt seine Verwirrung, als ihm hier in einer Ausländerbehörde gesagt wurde, er sei staatenlos.
I went to make a registration in the country and then I have been told that I am recognized as a stateless person. I was shocked and I did not know what it means to be a stateless person.
Für ihn ist die Staatenlosigkeit ein Label, das ihm deutsche Behörden geben. Er selbst hat kein Verständnis dafür.
My home is Palestine. And when I said I don't feel stateless, that's my feeling. That's the feeling that I have all the time. I don't care and I don't know what the other people think or say of me. But when I stand against the mirror, I say to myself, you are not that person that they are calling. No, you are a state person. You have a country and you have a story to tell.
Für Daniel ist ein anderer Ort Heimat. In meinen Gesprächen mit ihm fällt mir auf, dass er sehr reflektiert mit seiner eigenen Geschichte umgeht. Heute beschäftigt er sich auch in seinem Studium mit Migrationsthemen. Immer wieder ordnet er seine Empfindungen in den größeren Kontext von Erfahrungen von Geflüchteten allgemein ein. Zur Frage, was Heimat für ihn bedeutet, sagt er:
Ich muss sagen, erst mit meinem Studium habe ich angefangen, mich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, wie ich denke auch sehr, sehr viele in meiner Generation, die Ähnliches erlebt haben. Ich denke da auch an viele Bücher, die jetzt in den letzten Jahren geschrieben wurden, die genau diese Themen behandeln. Ne? Von Kindern und von Menschen, die ja so oft wie auch ich zwischen den Stühlen standen. Auf der einen Seite vielleicht eine teils traditionsbewusste Familie haben, deren Rückgriff auf die eigentliche Heimat sehr stark ist, die Verbindung, spricht man auch vielleicht von Diaspora und so weiter, Eigenschaften der Diaspora, und man sagt, man erhält diese Verbindung zur Heimat, aus der man geflohen ist, noch aufrecht. Das ist bei meinen Eltern auch nach wie vor der Fall. Ich denke, sie sehen auch Armenien nach wie vor als ihre Heimat. Ich würde sagen, irgendwie vielleicht, ja, das ist alles eher unscharf, aber vielleicht die Heimat des Herzens ist vielleicht irgendwie Armenien. Für mich, ich persönlich definiere Heimat erstmal so wie den Ort, an dem ich mich zu Hause fühle, an dem ich, wenn ich irgendwo hinfahre, weiß, okay, da kehre ich zurück, da ist meine Base, ne? Da fühle ich mich zu Hause, da bin ich aufgewachsen, wie auch immer. Und das ist für mich Deutschland.
Für ihn scheint es also trotz seiner ambivalenten Geschichte klar zu sein, dass Deutschland seine Heimat ist. Das Verhältnis des syrisch-palästinensischen Geflüchteten Mohammed Wadi zu seiner Heimat ist ein bisschen komplizierter. Er war in seinem Leben nie dort. Er war noch nie der Mehrheitsgesellschaft eines Landes gleichgestellt.
Du bist auch ein Mensch. Ich bin immer traurig, weil ich habe keine Heimatland, weil aber es in Besitzung. Ich habe keine zum Beispiel richtige Leben gehabt, so wie andere Leute, andere Menschen wählen oder zum Beispiel ein gutes Leben haben. Ich habe als Flüchtling geboren und ich bin hier bis jetzt. Alle anderen Menschen haben Heimat, haben Residenz zum Beispiel, kann wählen, kann einfach Leben haben.
Mit 43 Jahren hatte er in seinem Leben noch nie die vollen Rechte eines selbstbestimmten Menschen. Er wünscht sich vor allem, endlich politisch mitbestimmen zu können. Aber eigentlich geht es ihm dabei gar nicht mehr so sehr um sich.
Ich hoffe nicht für mich, alles Mohammed. Ich hoffe für meine Kinder, für Zukunft. Ein richtiger Leben habe, eine richtige Past habe, richtiger National, kann einfach zum Beispiel reisen oder fahren ohne Probleme. Weil wenn zum Beispiel steht ungeklärt oder staatenlos, das ist traurig.
Auch seine Kinder sind seit ihrer Geburt staatenlos. Sarah El-Boubessi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Orient-Institut Beirut. Sie hat am Institut für den Nahen und Mittleren Osten der LMU promoviert. In ihrem Buch Tabu, Trauma und Identität beschäftigt sie sich mit Lebensrealitäten von PalästinenserInnen, die in Deutschland und der Schweiz leben. Sie hat dafür zahlreiche Interviews geführt. Sie beschreibt die Bedeutung von Staatenlosigkeit so.
Staatenlosigkeit bedeutet ja nicht nur Verlust von Mobilität oder Verlust eines Bürgerrechtsstatus. Es bedeutet auch den Verlust des Status als Rechtssubjekt. Ja. Also eigentlich ist es ein Zustand der Rechts- und Schutzlosigkeit, in dem du dich befindest. Giorgio Agamben hatte den Begriff des Homo Sacer verwendet, also des Menschen, der eigentlich nur noch über sein wahres Leben verfügt und sozusagen ausgestoßen ist aus der sozialen Welt. Und das ist eigentlich der Zustand, in dem man sich befindet. Die Staatenlosigkeit kommt eigentlich einer Praxis der Dehumanisierung gleich.
Eine Staatsangehörigkeit ist ein rechtlicher Bund zwischen dem Staat und einer Einzelperson. Mit ihr verpflichtet sich ein Staat, die Rechte zu schützen, mit denen er seine BürgerInnen ausstattet. Staatenlosen Menschen fehlt dieser Schutz, fehlen diese Rechte. Im nationalsozialistischen Deutschland wurde der Entzug der Staatsangehörigkeit als Waffe benutzt. Davon betroffen waren besonders jüdische Menschen. Vera Hanewinkel erklärt, was das bedeutete.
Deren Besitz konnte dann beschlagnahmt werden. Und tatsächlich alleine 1941 ist 250.000 Jüdinnen und Juden die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden. Das heißt, viele sind einfach in den Konzentrationslagern auch staatenlos ermordet worden.
Auch in Reaktion auf die Erfahrungen mit dieser völligen Schutzlosigkeit, der vor allem jüdische Menschen in Deutschland ausgesetzt waren, haben es sich viele Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Aufgabe gemacht, staatenlose Menschen in Zukunft zu schützen. Dafür haben sie in einem Übereinkommen von 1954 die Rechtsstellung von staatenlosen Menschen geregelt. Darin einigten sich die unterzeichneten Staaten, staatenlosen Menschen, die in ihrem Gebiet leben, dieselben Rechte zu gewähren wie Menschen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit. In Deutschland wurde das im Gesetz zur Verminderung der Staatenlosigkeit umgesetzt. Außerdem hat nach der Allgemeinen Menschenrechtserklärung jeder Mensch ein Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Den Vereinten Nationen ist es ein Anliegen, Staatenlosigkeit weltweit zu reduzieren. Deshalb gelten auch hier in Deutschland für als staatenlos anerkannte Menschen erleichterte Bedingungen für die Einbürgerung. So verkürzt sich zum Beispiel die Wartezeit für die Einbürgerung von 8 auf 6 Jahre, ähnlich wie jetzt mit dem neuen Chancenaufenthaltsgesetz. Das ist die Zeit, für die man legal in Deutschland leben muss, bevor man eingebürgert werden kann. Anerkannt staatenlose Menschen können auch eine Arbeitserlaubnis und einen Reisepass für Staatenlose bekommen. Das Problem ist nur, dass viele Menschen, die ohne Staatsangehörigkeit in Deutschland leben, den Status staatenlos nicht oder erst nach sehr langer Zeit bekommen. Stattdessen sind sie über Jahre oder Jahrzehnte mit dem Status ungeklärte Herkunft in einer Kettenduldung gefangen. So wie Mohammed Wadi und Daniel und seine Familie. Wieso warten Menschen mit dem Status ungeklärte Herkunft oft so lange darauf, dass ihre Staatenlosigkeit anerkannt wird und sie aus der Duldung herauskommen? Wiebke Judith von Pro Asyl sieht in der Kettenduldung von Menschen System.
Das Argument, was uns dann gegenüber von Politikern gebracht wird, ist letztlich eigentlich ganz hart gesagt, wenn die Menschen arbeiten dürfen, dann integrieren sie sich und dann kriegen wir sie nicht abgeschoben.
Laut ihr ist eine Integration in vielen Fällen also gar nicht gewollt. Die Duldung Leid mit Beschäftigungsverbot für Menschen mit ungeklärter Identität soll laut Vera Hannewinkel von der Universität Osnabrück Menschen auch motivieren, bei der Klärung ihrer Identität mitzuwirken. Bei der schleppenden Anerkennung von der Staatenlosigkeit vieler Menschen gehen sie und Melanie Skiber vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg aber nicht von Vorsatz aus. Ihnen zufolge liegt das Problem vor allem darin, dass es kein geregeltes Verfahren für die Feststellung der Staatenlosigkeit von Menschen gibt. Melanie Skiber glaubt außerdem, viele Mitarbeitende in den Ausländerbehörden seien mit dem Konzept der Staatenlosigkeit nicht vertraut und wüssten deshalb nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilte uns schriftlich mit, bei fehlenden Dokumenten seien die Ausländerbehörden für die Feststellung von Staatenlosigkeit zuständig. Von ihnen konnten wir leider nicht rechtzeitig vor Redaktionsschluss eine Stellungnahme bekommen. Eine Staatsangehörigkeit zu besitzen ist ein Menschenrecht. Dass es allen Menschen zusteht, ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 verankert. Trotzdem sind auch hier in Deutschland viele Menschen von Staatenlosigkeit betroffen, teilweise über Jahrzehnte hinweg. Durch das ewige Warten wird ihnen die Möglichkeit genommen, sich eine Existenz aufzubauen. Dabei haben viele von ihnen gute Gründe, hier zu sein. Aber immerhin, es gibt auch Menschen, für die das System besser funktioniert hat. Ich habe mich für diese Folge auch mit Nabil Abu Nasser unterhalten. Wie Mohammed Wadi wurde auch er als Geflüchteter in Syrien geboren und ist als politisch Verfolgter nach Deutschland gekommen. Das war im Jahr 2014. Inzwischen hat er sein Masterstudium in Informatik beendet, das Geflüchtetennetzwerk Cottbus mitbegründet und arbeitet als Informatiker. Hier hat die Behörde schneller reagiert. Er hat nach knapp 7 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Und auch für Daniel und seine Familie hatte die Kettenduldung schließlich ein Ende.
Meine Mutter hat dann letztlich vor 2 Jahren, glaube ich, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, vor 1,5 Jahren. Und ja, mein Vater hat seine Einbürgerungsurkunde vor 2 Wochen ungefähr bekommen. Nach insgesamt 30 Jahren.
Warum er und seine Familie letztlich doch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, weiß er nicht. Warum nicht früher? Keine Ahnung. Es geht doch. Ich bedanke mich ganz besonders bei meinen Interviewpartnern, die selbst von Staatenlosigkeit betroffen sind. Ich hoffe, dass wir mit unserer Podcast-Folge einen kleinen Beitrag dazu leisten können, das Problem der Staatenlosigkeit bekannter zu machen. Natürlich bedanke ich mich auch bei meinen Expertinnen Vera Hanewinkel, Wiebke Judith, Sarah El-Bulbesi und Melanie Skiba für ihre Einordnung und die vielen wertvollen Informationen zum Thema. Bei Annik Kirmeier für die Unterstützung bei der Recherche, bei der Redaktion und beim Podcast-Team für die Bearbeitung. Redaktionsschluss war der 25. Februar. Sendeleitung hatte Rose Heimig. Vor allem aber bedanke ich mich bei euch, unseren ZuhörerInnen, dass ihr mir und diesem wichtigen Thema eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Mein Name ist Till-Antonio Wiesbeck und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Und da wird es um politische Abhängigkeit bei Lebensmittelversorgung gehen.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.